Wunderschönen guten Tag, Frau Krüger. Es freut mich, Sie wieder dabei zu haben. Wir haben ja gemeinsam schon zwei Folgen abgedreht und ja, ich freue mich auch heute, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Als Thema haben wir uns heute ausgesucht, Praxis richtig abgeben, frühzeitig planen und langfristig profitieren. Ja, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und bin gespannt auf unser Thema heute. Das Thema Praxisabgabe ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, um unsere Kunden da zu unterstützen. Aus dem Grunde, ja, freue ich mich auf die heutige Zeit mit Ihnen.
Dankeschön. Ja, bevor es losgeht, vielleicht der eine oder andere hört ja nicht nach Reihenfolge oder stößt gerade auf diese Folge, bevor er die Folge 1 und 2 von uns angehört hat. Deswegen meine Bitte, stellen Sie sich doch noch mal kurz vor.
Ja, mache ich sehr gerne. Mein Name ist Ulrike Krüger. Ich bin jetzt seit fast 35 Jahren Mitarbeiterin der APO Bank. Bin da seit dem Zeitpunkt meiner Ausbildung und habe dann natürlich auch unzählige Seiten im Bankgeschäft kennenlernen dürfen. Habe früher meine Kunden auch im Finanzierungsvorsorge- und Anlagegeschäft beraten. Da war mein Schwerpunkt immer im Bereich Exi-Bereich und rund um die Praxis für unsere Kunden da war. Bin ich seit einigen Jahren jetzt ausschließlich als Praxisberaterin unterwegs und komme praktisch als Spezialistin bei den Beratern mit in die Gespräche, immer wenn es um das Thema rund um die Praxis geht. Und ja, da nehme ich sehr, sehr gerne junge Existenzgründer an die Hand, begleite Praxen bei der Optimierung ihrer Praxis oder kümmere mich um einen geeigneten Ausstieg bei der Praxisabgabe. Und das ist ja heute auch unser Thema.
Ja, wunderbar, das passt. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, zur APO Bank braucht man nicht viel sagen. Die kennen die Kollegen alle.
Das
Aber
hoffe
dass sie sich nochmal vorgestellt haben, das ist, glaube ich, ganz gut, weil dann hat man auch so ein Bild von den Menschen, die dahinter stehen. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, weil das Thema Praxiskauf, Praxisübernahme, Praxisabgabe, das ist ja auch ein emotionales Thema. Ja, das sind zwar viele Zahlen und viele wirtschaftliche Dinge zu beachten, aber oftmals eben ist das, was am schwersten fällt, die emotionale Komponente. Denn
Absolut,
so
ja.
Zahlen zusammenrechnen kriegen die Experten schon hin.
Stimmt.
Ja, erstmal, wir haben ja heute angekündigt, dass wir über Praxisabgabe sprechen. Sie haben jetzt auch gesagt, dass Sie da viele Praxen begleiten dabei. Und ich denke mal, in den letzten Jahren hat sich das verändert. Also so eine Praxisabgabe früher zu heute. Ich glaube, da können wir nachher auch mal drauf eingehen. Ich würde aber gerne erstmal damit starten, dass ich fragen möchte, wo die größten Herausforderungen zur aktuellen Zeit sind. Also was ist denn jetzt, wenn ich als Zahnarzt, als Zahnärztin sage, Mensch, ich habe schon so lange meine Praxis, ich möchte was anderes machen oder ich möchte jetzt in Ruhestand endlich mal das Leben genießen oder vielleicht auch sagt, nee, mir geht es gesundheitlich nicht gut, ich muss mehr auf mich achten und deswegen will ich mal gucken, ob ich meine Praxis verkauft bekomme. Was sind da so die schwersten Herausforderungen, aus Ihrer Sicht? Ja, warum fällt die Abgabe generell einer Praxis auch schwer? Ich kenne zum Beispiel Praxisinhaber, die jetzt schon weit über 65 sind. Ja, einer ist schon 71 sogar. Und die haben bis heute noch nicht ihre Praxis abgegeben. Also ich habe da ein paar Fragen sozusagen jetzt für Sie.
Ja, Sie haben es genau richtig gesagt. Das ist tatsächlich ein großes Thema. Ich erlebe selten, dass ein Zahni sagt, ich gebe mal ab, weil ich was anderes machen will. Tatsächlich habe ich das selten erlebt, aber natürlich ist das große Thema Praxisabgabe aufgrund von Alter einfach, ne? Oder natürlich, was leider auch manchmal vorkommt, Krankheit. Und meine Erfahrung sagt, dass ganz, ganz viele vergessen, in Anführungsstrichen, oder vielleicht auch bewusst vergessen, wollen ihre Praxis irgendwann abzugeben, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da sind wir, glaube ich, auch bei dem größten Faktor. Es ist einfach der emotionale Faktor, der hier eine große Rolle spielt. Das ist ein Lebenswerk, so eine Praxis aufzubauen. Der vertraute Patientenstamm ist einfach da, die liebgewonnenen Kollegen und Kolleginnen sind da. Man hat sich eben daran auch gewöhnt, jeden Tag in die Praxis zu fahren, die Patienten zu versorgen. Und ich glaube, der emotionale Faktor ist einfach der größte, warum es so schwer fällt, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen und gedanklich eben auch zu sagen, ich gebe meine Praxis ab. Und aus dem Grunde ist es eben auch gerade aus meiner Sicht so extrem wichtig, sich mit dem Thema schon sehr, sehr frühzeitig auseinanderzusetzen. Das ist ja jetzt nicht einfach so, dass ich sage, oh, jetzt bin ich in einem Alter und ich gebe jetzt mal ab, sondern da zählen ja ganz viele Themen wie, kann ich mir überhaupt leisten, aufzuhören? Was mache ich in meinem neu gewonnenen Ruhestand dann? Was mache ich mit meiner Zeit? Wie reagiert mein Umfeld? Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Patienten etc. pp. Da gibt es ganz, ganz viele Themen, die wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal weiter beleuchten können, die die Sache eben auch für den Zahnarzt oder die Zahnärztin sehr schwer machen, die Praxis abzugeben oder überhaupt erstmal den ersten Schritt zu gehen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Na, ich denke, das hat mehrere Gründe, warum man sich vielleicht sehr spät erst mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, wenn man eine Praxis übernimmt oder gründet, dann ist man erstmal unter einem hohen Anspannung und Druck, weil man möchte ja erfolgreich werden, man möchte seine Kredite so schnell wie möglich abbezahlen. Man hat sozusagen im Kopf, ich muss jetzt erstmal arbeiten. Und wenn man dann im Arbeiten ist, dann kommt halt der Alltag. Und der Alltag lässt für viele Zahnmediziner, wir sind ja nicht zum Unternehmer ausgebildet worden in der Zahnmedizin, sondern wir haben, wenn es hochkommt, das Behandeln in der Uni gelernt. Und wenn man keinen super tollen Chef als Assistenzzahnarzt hatte, der einem auch so ein paar Management-Geschichten mit auf den Weg gegeben hat, sondern für den man vielleicht nur die unbeliebten Behandlungen durchführen musste, dann lernt man eigentlich dieses Unternehmersein ja quasi erst im Entstehen, im Unternehmertum. Ja.
Genau. Also
ich glaube, da ist es oftmals so, dass man sich viel zu wenig Zeit für strategische Gedanken nimmt und viel zu viel in operativer Hektik, sag ich mal, verfällt. Und dann, wenn man tatsächlich auf einmal die Gedanken hat, die Praxis abzugeben. Sie haben vorher gesagt, das kann die Krankheit sein. Ja, das passiert ja plötzlich. Dann, das könnte auch sein, dass es gar nicht ich bin, der die Praxis abgibt, sondern meine Erben, weil ich bin verstorben. Und dann müssen die jemanden suchen. Oder es ist das Alter, wie Sie gesagt haben. Dann rückt das immer näher. Aber wer gibt schon gerne zu, dass er ist? Und dann, glaube ich, ist es auch wirklich so, wie Sie sagen, was mache ich danach? Ja, also wenn ich teilweise sind Kollegen ja länger in der Praxis, als was sie zu Hause mit ihrem Ehepartner sprechen.
Absolut, ja.
Und also ich überspitze das mal, aber wenn wir so sagen, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden Freizeit, stimmt das ja eigentlich nicht. Ne? Also die Praxis verlangt vom Praxisinhaber in der Regel deutlich mehr als 8 Stunden zu arbeiten oder zu führen oder zu kontrollieren und zu steuern. Und deswegen glaube ich, wenn dann die Zeit gekommen ist, wo man sich beschäftigt, das kann zum Beispiel sein, dass der Lebenspartner oder die Ehefrau sagt, Mensch, ich würde mal gerne auf Weltreise gehen oder das und das wollten wir doch immer mal machen. Wann willst du das machen? Ja. Und dann kommt man zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, naja, spätestens dann. Und setzt sich selbst so eine Frist. Und dann fängt vielleicht erst das Überlegen an, wie mache ich das mit der Praxisübergabe? Und ich glaube, ich habe rausgehört, das ist deutlich zu spät.
Auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall zu spät.
Also wie ist es denn? Welche Zeiträume würden Sie denn sehen, als wann soll man sich denn mit der Praxisabgabe beschäftigen?
Ja, also es ist tatsächlich deutlich zu spät, wenn man sagt, morgen will ich auf Weltreise gehen und ich beschäftige mich heute mit dem Thema, überspitzt gesagt, ist das natürlich zu spät. Wir sagen generell, sollte man sich 3 bis 5 Jahre im Voraus mit der Planung auseinandersetzen. Also ich hatte ja anfangs gesagt, es ist in erster Linie ein emotionales Thema und deswegen ist der Zeitraum, der hört sich jetzt erstmal sehr lang an, 3 bis 5 Jahre, ist es aber wirklich nicht, weil ich muss ja erstmal muss ich den Gedanken fassen, dann muss ich mich emotional überhaupt damit auseinandersetzen, zu sagen, ich gebe jetzt hier meine Praxis ab, wo ich mein Leben lang hingegangen bin, wofür ich gelebt habe und was mache ich eigentlich danach? Das ist erstmal der größte Part, wenn ich diesen Sprung schon mal überstanden habe und da mit mir selber einig bin, dass ich die Praxis wirklich abgeben möchte, dann ist es ja auch nicht so, dass ich morgen auf einen Knopf drücke, habe einen neuen Kollegen vor mir, der die Praxis so übernimmt, wie sie ist und ich bekomme auch noch den Preis für meine Praxis, die ich mir gerne wünschen würde und ich übergebe das. Dieser Zeitraum dauert dann eben auch noch mal sehr lange und aus dem Grunde ist es nach meiner Meinung nach und auch Sichtweise der Bank immer zielführend, wenn man sich wirklich 3 bis 5 Jahre vor Abgabe mit dem Thema auseinandersetzt.
Ja, ich würde das sogar noch überspitzen wollen, denn ich glaube, 3 Jahre reicht nicht. Ich bin eher für 5 bis 7 Jahre und wenn ich es noch ein bisschen auf die Spitze treibe, sage ich sogar, eigentlich muss man sich mit dem Thema schon beschäftigen, wenn man die Praxis übernimmt oder gründet. Denn wir haben vorher den Tod und auch die Krankheit angesprochen. Das kann ja jeden Tag passieren, leider. Ja. Und das ist so, wie das Thema sich mit dem eigenen Tod und mit dem eigenen Begräbnis beschäftigen zu müssen. Ja. Oder mit der Altersvorsorge, wo wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zurückkommen, oder mit vielen Themen, wo man sich oftmals zu spät drum kümmert. Also ich sag mal Folgendes, hätte ich mich 5 Jahre oder 10 Jahre früher zum Beispiel drum gekümmert, in Aktien zu investieren, dann hätte ich heute tatsächlich weil ich die richtigen Aktien herausgesucht habe, hätte ich einen deutlich höheren Sprung, als ich ihn jetzt habe, weil ich das Thema zu spät angefangen habe. Und dieses Hinterhertrauern, das bringt ja leider nichts. Ja? Das heißt, wenn ich mich bei der Praxisgründung und bei der Praxisübernahme schon mit dem Thema zumindestens rechtlich und finanziell beschäftige. Also ich nehme mal folgendes Beispiel. Ich sage, meine Zahnarztpraxis, was passiert denn, wenn die in 10 Jahren ich sie abgeben muss? Könnte ich das dann? Ja, und wie kann ich das? Dann gehören da so Punkte dazu, die ganz einfach umzusetzen sind, wie zum Beispiel, wenn die Praxis Dr. Heckner heißt, ist sie wahrscheinlich schwieriger zu verkaufen, als wenn sie heißt Zahnarztpraxis am Zickenplatz, weil sie eben nicht auf mich persönlich zugeschnitten ist, sondern auf die Örtlichkeit oder eben auf das, was ich besonders im Fokus habe, sagen wir mal, die heißt Mundgesund oder so, keine Ahnung. Also da kann man ja einfach unabhängiger werden, wenn man so eine Marke bildet. Ne? Ja. Genauso ist es so, wenn man die Verträge nochmal anguckt, also die Verträge mit dem Vermieter, ja, komme ich da überhaupt raus? Was muss ich die Praxis zurückbauen und solche Sachen, falls ich keinen Käufer finde? Also diese Überlegungen, die sollte man sich meiner Meinung nach schon am Anfang stellen und dann nochmal intensiv, so wie Sie sagen, mindestens 5 Jahre vorher. Ja, weil es auch eine Weile dauern wird. Und ich glaube, das wird immer schwerer, einen Praxisnachfolger zu finden. Und vielleicht können Sie darüber was sagen, was sich da gerade so am Markt tut. Sie sind ja der Impuls.
Also ich musste tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Ja, man könnte auch sagen 7 Jahre. Ich glaube, frühzeitig ist tatsächlich länger als 3 Jahre. Das ist gut. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als Sie sagten, eigentlich schon bei Existenzgründung. Ja, ich gebe Ihnen total recht. Das wäre absolut wünschenswert, wenn jemand so durchorganisiert wäre und seinen Lebensplan in dieser Zeit schon so vorausschauend planen kann. Weil tatsächlich haben Sie natürlich recht, es kann auch kurz nach Existenzgründung irgendwas passieren und die Praxis muss wieder abgegeben werden. Aber sind wir realistisch? Jemand, der mitten im Arbeitsprozess steht und noch lange nicht an die Rente denkt, wer denkt daran, vielleicht schon ein Testament zu schreiben oder so? So sind wir eben einfach nicht gestrickt. So tickt leider der wenigste unter uns heute. Also warum unsere Zahnis? Aber ja, frühzeitig ist eben wichtig, um alles selbstständig wirklich noch in der Hand zu haben und eben auch einen Einfluss darauf zu haben. Und warum sagen wir tatsächlich, wenn wir jetzt mal in die Realität gehen, warum sagen wir 3 bis 5, ich nehme mal Ihre 7 Jahre mit dazu, sollte man sich im Vorfeld damit auseinandersetzen, eben weil der Markt es tatsächlich auch gerade so hergibt. Es ist schwierig, eine Praxis abzugeben, weil wir uns eben in einem Generationswechsel befinden. Wir haben ganz, ganz viele abgebende Praxen. Wir haben momentan weniger Existenzgründer, was jetzt nicht heißen soll, dass wir weniger Zahnärzte haben. Aber es geht eben der Trend einmal in die Anstellung. Und das erlebe ich eben tatsächlich aber auch täglich. Das Thema Work-Life-Balance ist ein großes Thema. Somit ist eben auch jemand gerne darauf bedacht, viel Zeit für die Familie, für die Freizeit zu investieren und nicht mehr wie früher diese 50 Stunden in der Praxis zu verbringen. Und somit teilen sich manchmal 2 Heilberufler eben einen Versorgungsauftrag. Und damit haben wir eben unterm Strich weniger Existenzgründer. So. Was dazu führt, dass wir eben viele Abgeber haben. Einmal die tatsächlich jetzt ins Rentenalter eintreten. Und wir haben es auch gerade schon beide festgestellt, wir kennen Zahnärzte, die sind eben 70, 75, 75 plus. So. Und die müssen dann natürlich auch irgendwann abgeben. Und jetzt kommt eben die Menge derer, die abgeben müssen, plus die, die eben jetzt wirklich im Rentenalter sind, alle zusammen auf den Markt und treffen auf die Existenzgründer, die eben aber nicht mehr in dieser Vielzahl vorhanden sind, wie vielleicht noch vor 10, 15 oder gar 20 Jahren. Und aus dem Grunde ist es momentan schwierig und man muss frühzeitig gucken, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und eben auch einen geeigneten Nachfolger finden kann.
Ja, also Sie haben es gerade, glaube ich, am Ende nochmal betont, geeigneter Nachfolger. Ja? Mhm. Die Idealvorstellung ist ja, dass man für sein Lebenswerk erstens ausreichend viel Geld kriegt, um damit eigentlich den Rest seines Lebens finanzieren zu können. Mhm. Und gleichzeitig will man seine Mitarbeiter und seine Patienten in guten Händen wissen. Mhm. Und dann ist es häufig, denke ich, auch so, dass man eigentlich am liebsten alles unverändert lassen würde. Und das kollidiert natürlich mit den Wünschen, die so ein Praxisübernehmer hat. Ja. Der sieht die Praxis mit anderen Augen, wenn der die Praxis sich anschaut. Der sagt, Mensch, hier gibt's Investitionsstau und die Farbe gefällt mir nicht und da muss ich ganz schön viel Geld und Zeit reinstecken und da kollidieren, glaube ich, die Einschätzungen zur Praxis oftmals. Zudem kommt noch dazu, Sie haben es ja vorher gesagt, dass es immer schwieriger wird. Ich glaube, wenn wir einige Jahre zurückdenken, dann war es ja so, dass wir eine Zulassungsbeschränkung hatten in den meisten Städten und Regionen. Und zum Beispiel in Mitte durften dann XY Zahnarztsitze überhaupt nur sein, Kassenzahnarztsitze. Und da war eigentlich der Zustand der Praxis quasi egal, weil es ging darum, in erster Linie diesen Kassensitz zu kaufen, damit man überhaupt eine Praxis gründen kann. Und hat man dann auch noch eine gefunden, die gut ist, dann hat sich das noch addiert, so dass die Praxisabgabe, Preise deutlich höher waren, als sie heute sind, wo es keine Zulassungsbeschränkungen mehr gibt. Also ich glaube, die jungen Zahnärzte kennen das auch gar nicht mehr, Zulassungsbeschränkungen. Ja, also wenn man beim Zulassungsausschuss sich meldet, kriegt man gesagt, ja, ja, man muss ein paar Nachweise machen und dann kriegt man halt zur nächsten Zulassungssitzung seine Zulassung im Normalfall. Und dementsprechend kann ich mich jetzt beliebig und an jedem Ort niederlassen und habe nicht mehr, wenn ich unbedingt meinen Wohnort und meinen Arbeitsort sehr nah aneinander haben möchte, irgendwelche Einschränkungen. Dann kommt noch dazu, das haben Sie ja auch gerade herausgearbeitet, dass eben die Demografie ist. Wir haben einfach eine überalterte Gesellschaft insgesamt. Und auch wenn wir nicht mehr, ich sage mal, junge Menschen animieren jetzt, Zahnärzte zu werden, die auch selbstständig werden, dann wird das immer schwieriger werden, weil ich sehe das immer auch auf Facebook in unserer Dentalfamilie, in der Gruppe. Es wird häufig halt von älteren Kollegen viel gejammert über Bürokratie. Natürlich ist die überbordend, ja, aber es wird über Telematikinfrastruktur, über Digitalisierung, über ganz viele Sachen wird einfach sehr viel Kritik geübt. Und oftmals kommt so ein Satz, ich habe gar keine Lust mehr, eine Praxis zu führen. Und wenn das immer und immer wieder von den älteren Kollegen halt geschrieben wird, dann glauben das irgendwann mal die jungen Zahnärzte auch. Und warum sollten die dann eine Praxis übernehmen wollen oder nicht lieber im sicheren Hafen des Angestelltentums sein? Ja? Und ich denke, das ist auch ein großer Punkt, dass man vielleicht aufhören sollte, immer nur die negativen Dinge zu erwähnen, sondern mal die positiven. Denn Praxisinhaber zu sein und selbstständig und vor allem als Freiberufler, das hat ja auch sehr viele Vorteile, oder wie sehen Sie das?
Absolut. Also wir halten ja auch viele Existenzgründerseminare und da ist natürlich auch immer die Frage, erschlägt mich die Bürokratie, ist das Risiko zu hoch? Also da gibt es ja ganz, ganz viele Einwände. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich schränke natürlich ein, nicht jeder ist zum Unternehmer geboren, aber nichtsdestotrotz, wenn man es möchte oder wenn man den Mut dazu hat, sage ich mal, es zu versuchen, dann hat man als Existenzgründer oder als Niedergelassener, als Freiberufler, als Unternehmer natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Also einmal kann man sein Leben ja tatsächlich viel besser organisieren und bestimmen, weil ich bin nicht angestellt und mir wird nicht vorgeschrieben, wie viel ich arbeite, sondern ich kann das bis zu einem bestimmten Punkt natürlich selber bestimmen. Ich kann mir letztendlich auch meine Kollegen selbst aussuchen, weil als Unternehmer stelle ich die ja selber ein. Ich habe ein Umfeld in der Praxis, welches ich mir selber zusammenstelle. Ich habe natürlich, wenn ich mich niederlasse, viel mehr Chancen, das zu tun und so dieses zu tun, wie ich es gerne möchte. Und aus dem Grunde, denke ich, ist man heute flexibler, wenn ich mich niederlasse und mich eben nicht ins Angestelltenverhältnis begebe. Vorausgesetzt, ich will es natürlich, ne?
Ja, und zuerst, sag ich mal, in der Bank haben ja auch, Sie kennen ja die Zahlen, sag ich mal, und es gibt ja nur wenig erfolgreiche Zahnärzte in der Regel. Geht es den Zahnärzten finanziell durchschnittlich, überdurchschnittlich gut.
Und, ja, das kann ich bestätigen.
Und es gibt manche, die es sogar erreichen, eben Zahlen zu erwirtschaften, die in anderen Branchen beim gleichen Invest gar nicht möglich sind. Und da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, warum auch Investoren gerne reingekommen sind und Praxen übernehmen. Mhm. Und ich glaube, im Kopf von vielen Praxisabgebern ist, ja, wenn ich keinen finde, kein Assistenzarzt übernimmt oder ich keinen finde, dann wird schon ein Investor das übernehmen. Und da bin ich immer am Zweifeln, weil ich kenne viele Investoren und ich weiß, welche Kriterien die da ansetzen. Und wenn ich jetzt eine Dreizimmerpraxis habe und Einbehandlerpraxis, dann kriege ich eben keinen Investor, der meine Praxis kauft, weil die eben 5, 7 Zimmer haben wollen und die wollen, dass der auch angestellte Zahnärzte schon arbeiten und dass der Praxisinhaber noch mindestens ein Jahr oder länger mitarbeitet. Und dann sind auch die Preise, die bezahlt werden, am Anfang waren die sehr gut, mittlerweile sind die nur noch bei den exzellenten Zahnarztpraxen gut. Ansonsten weiß natürlich der Investor auch, wie der Markt ist und das entdrückt natürlich entsprechenden Preis, oder? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, also erstmal möchte ich natürlich voraus schicken, dass ich natürlich die Niederlassung immer fördern möchte. Auch die Bank ist natürlich seit über 120 Jahren daran interessiert, die Freiberuflichkeit, die Niederlassung, die Existenzgründung zu fördern. Und deswegen sollte es auch immer unser erster Wunsch und unser erstes Herangehen sein, tatsächlich einen Existenzgründer zu finden, der die Praxis eben übernimmt und auch weiterführt, so wie die Praxis eben mal aufgebaut wurde, ne? Das Thema Investoren ist ein Thema, wo ja auch die Politik sich gerade noch mal intensiv mit beschäftigt. Aber mein Ansinnen ist, wenn zu mir ein Zahnarzt kommt, ein Abgeber kommt, der sagt, er möchte seine Praxis eben in absehbarer Zeit an jemanden übergeben, dass ich mich auf die Suche mache nach einem geeigneten Existenzgründer, nach einem Zahnarzt, nach einer Zahnärztin, die eben die Praxis auch wirklich übernimmt und als freiberufliche Praxis, als Freiberufler dann eben auch weiterführt. Das sollte immer mein Ziel sein. Natürlich kleine Einschränkungen. Es gibt eben Abgeber, die sagen, okay, sie möchten vielleicht noch mal in so eine Hülle unterschlüpfen, indem sie sagen, okay, soll es ein Investor übernehmen, dann arbeite ich da gerne noch als Angestellter ein bisschen. Aber ich denke, auch das Thema kann man mit einem Existenzgründer planen, indem man einfach sagt, ich lasse mich als Abgebender nochmal anstellen. Ich möchte halt nicht mehr Unternehmer sein. Ich möchte das Thema Personalführung nicht mehr machen, sondern ich will einfach noch mal ein bisschen als Zahnarzt unterwegs sein. Und dann lasse ich mich einfach von meinem Übernehmer anstellen und habe auch so die Möglichkeit, noch ein bisschen zu arbeiten.
Wobei das ja jetzt auch nochmal ein Thema für sich ist. Also ich finde es
Absolut.
Sehr sympathisch, dass Sie die Existenzgründer den Investoren vorziehen.
Absolut.
Das finde ich absolut toll. Ich selber bin auch so, es gibt, ja, ich glaube, renditegesteuerte Unternehmen haben im Gesundheitswesen nicht unbedingt Vorteile. Ja, aus Patientensicht zumindest. Und da ich auch nicht nur Zahnarzt, sondern auch Patient bin, würde ich sagen, ich gehe lieber zu einem Zahnarzt in einer Einbehandlerpraxis, Zweibehandlerpraxis, als in so ein großes Institut. Natürlich ist Spezialwissen auch oft gefragt, ja, und da kann es schon sein, dass man dann vielleicht in eine Klinik muss, aber dann ist mir eine Charité eben auch lieber eine staatlich geführte als eben eine Investorenkette. Auf der anderen Seite ist aber dieses Investorendenken eben für viele ja, im Kopf bei der Praxisabgabe und das war mir halt wichtig zu sagen, ganz unabhängig von meiner persönlichen Meinung, es ist einfach ein Erfahrungswert, dass ja, die Zahlen, die da im Raum stehen, eben nie so hoch sind, wie man das selbst eingeschätzt hat. Ja. Außer man hat eine Praxis, die 1 Million Umsatz macht oder mehr, dann kann man das gut verkaufen. Ansonsten hat man eben, ja, kriegt man eher was für den Patientenstamm als für die Praxis. Und das ist ja offiziell gar nicht erlaubt. Also das hat
Genau.
dann auch wieder rechtliche Problematiken. Aber da will ich gar nicht hin. Ich würde gerne von Ihnen in Erfahrung bringen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, die Praxis zu veräußern, beziehungsweise wie legt so ein Praxisabgeber seinen Wunschzeitraum fest? Wann, wie viel Vorlaufzeiten und so muss man dann einplanen, wenn man sagt, ich habe jetzt mein Datum, ich möchte bis dann und dann das erledigt haben?
Ja, also natürlich ist es erstmal neben der Zeit, dass ich mich, wo wir gerade schon eingegangen sind, mit dem Thema auseinandergesetzt habe, komme ich gleich mal zu dem Thema, kann ich mir den Ausstieg überhaupt leisten oder ab wann kann ich mir denn den Ausstieg eigentlich leisten? Also wenn ich mich jetzt mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt habe und gesagt habe, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, jetzt die Praxis muss irgendwann verkauft werden und ich, meine Einschränkung, bin nicht in der glücklichen Situation, dass eines meiner Kinder die Praxis übernimmt. Ich glaube, dann ist alles viel einfacher. Muss ich mich ja damit auseinandersetzen, reicht der Verkaufspreis für meine Altersvorsorge? Ich muss ja letztendlich auch, nachdem ich meine Praxis abgegeben habe, weiterleben. Natürlich bekomme ich dann vom Versorgungswerk, wenn ich im entsprechenden Alter bin, auch meine Rente in Anführungsstrichen. Aber für viele ist natürlich auch der Erlös der Praxis, also sprich der Kaufpreis, die Altersvorsorge, ne? Und da muss ich natürlich auch mal hinschauen, kann ich mir das so leisten? Bringt meine Praxis den gewünschten Kaufpreis? Oder muss ich vielleicht auch noch ein bisschen was tun, um meine Praxis so darzustellen, dass sie den Kaufpreis ein bisschen in die Höhe bringt?
Ja, kann ich alles gut nachvollziehen. Wobei, egal was eine Praxis wert ist, ohne Käufer ist im schlimmsten Fall für mich, dass ich einen Mietvertrag noch an der Backe habe, dass ich vielleicht rückbauen muss und vielleicht deswegen weiterarbeiten muss und mein Wunschtermin gar nicht funktioniert. Zudem kommt noch dazu, glaube ich, dass man vor allem diesen Wunschzeitraum nicht selbst festlegen soll, alleine, ohne ins Gespräch zu gehen mit zum Beispiel einem Lebenspartner, weil vielleicht hat der ganz andere Vorstellungen. Ich glaube, das Leben verändert sich schon, wenn auf einmal, ich sage mal, die Ehefrau, der Ehemann mit seinem Partner tagtäglich 24/7 zusammen ist und die Arbeit fehlt. Ja? Also da sollte man, glaube ich, mehrere Dinge beachten. Ja? Also einmal, dass man alle Beteiligten bei einer Praxisabgabe irgendwo mit berücksichtigt, insbesondere eben die Lebenspartner oder Kinder. Ja? Und zum anderen eben auch, dass man, ja, wenn man sich ein Ziel setzt und sagt, dann und dann möchte ich die Praxis abgeben, dass man dann auch sofort beginnt mit den einzelnen notwendigen Schritten, weil es ist ja nicht damit getan. Also ich kenne zum Beispiel eine Praxis, die hat eigentlich alles richtig gemacht, ist finanziell wirklich gut aufgestellt. Und der potenzielle Praxisabgeber, der Praxisinhaber, der hat jahrelang gedacht, seine sehr zufriedenen zwei Assistenzärzte werden die Praxis übernehmen. Einer von beiden auf jeden Fall. Der hat aber nie mit denen gesprochen. Also ja, mehr als so, ach, du wirst mal übernehmen, lach, lach. Und der andere sagt, ja, mache ich schon, ist da nicht gewesen. Und als man dann gesagt hat, hey, ich habe vor, nächstes Jahr abzugeben, wer von euch beiden will übernehmen oder wollt ihr beide das übernehmen, haben beide gesagt, lieber Doktor, da sind wir jetzt ein bisschen überrascht von, wir haben jetzt ganz anders geplant und nee, eigentlich wollen wir jetzt so kurzfristig die Praxis nicht übernehmen. Und hätte man das vielleicht früher kommuniziert, hätte man diese Info schon vorher gehabt. So musste der Praxisabgeber jetzt quasi an jemanden verkaufen, an den er normalerweise gar nicht verkaufen wollte. Ja. Und ich glaube, deswegen muss man sich schon klar sein, dass also dieser Wunschzeitraum ein bisschen Vorlaufzeit braucht und dass man eben auch was tun muss. In Kommunikation, im Vorbereiten. Es fängt ja schon damit an, dass heute Praxisübernehmer in der Regel Berater wie Sie haben. Und die ja schlaue Fragen stellen und sagen, ja, ist denn der Mietvertrag mit einer Option oder ist überhaupt eine Genehmigung, eine Betriebserlaubnis vorhanden und lauter Fragen stellen, wo man sich als Praxisabgeber vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht hat, weil das vor bei der Praxisgründung vor 40 Jahren gar kein Thema war. Ja? Oder zum Beispiel, wie ist das mit den Regelungen? Viele haben ja im Kopf, es gäbe irgendwie ein für alte Praxen einen Bestandsschutz, was Röntgen, was Hygiene, was Behindertengerechtigkeit angeht. Und das ist ja in den Bundesländern ganz unterschiedlich geregelt. Aber im Kopf von allen, die ich kenne, ist dieser Bestandsschutz drin. Was haben Sie denn da für Erfahrungen? Welche Knüppel können denn ein Praxisabgeber da noch, wenn er nicht rechtzeitig sich gekümmert hat, um zum Beispiel eine nachträgliche Betriebserlaubnis oder einen besseren Formulierung des aktuellen Mietvertrages, was kann da noch so im, was kann da alles noch aus Ihrer Erfahrung passieren? Vielleicht geben Sie ein, zwei Beispiele mal.
Ja, also Sie haben jetzt ganz, ganz viele Themen angesprochen. Ich bin, und deswegen ist es ja auch unser Zeitraum 3 bis 5 Jahre, um emotional und kommunikativ eben darauf hinzuarbeiten. Ne? Ich sehe das Thema Rücksprache mit der Familie auf jeden Fall als emotional an. Und bevor man das nicht, sage ich mal, in Anführungsstrichen abgearbeitet hat, denke ich, wird man sich auch mit dem Thema gar nicht weiter auseinandersetzen. Ne? Und ich meine, das habe ich jetzt keinen Familienangehörigen, der meine Praxis übernimmt. Die Ansprache innerhalb der eigenen Praxis, das bekommen aus meiner Erfahrung viele Abgeber relativ kurzfristig hin, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und wirklich soweit sind, abzugeben. Das Thema Transparenz und Kommunikation in der eigenen Praxis ist auch wieder ein emotionales Thema, weil wenn man als Abgeber davon ausgeht, dass niemand in der Praxis ist, der die Praxis übernimmt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr gerne ganz lange geheim gehalten wird, dieses Thema, und gar nicht angesprochen wird.
Dass, Sie meinen wegen der Angst, dass die Mitarbeiter zum Beispiel, dann ja. Das... die Praxis verlassen, weil man vielleicht die Ängste als Mitarbeiter hat, dass die Praxis gar keinen Nachfolger findet oder eben nicht einen netten Nachfolger.
Richtig, nicht einen netten Nachfolger, weil ich glaube, wir wissen alle, gutes Personal auf diesem Gebiet ist heute sehr schwer zu bekommen. Das heißt, jeder, der heute in einer Praxis nicht mehr weiterarbeiten kann, hat morgen 10 Praxen, die Schlange stehen, wo man im Grunde anfangen könnte. Aber viele haben eben trotzdem Angst, dass das Verhältnis sich anders entwickelt, als man es vielleicht möchte. Deswegen, ich kann immer nur jedem raten, eine frühzeitige Kommunikation zu beginnen, um eben das Thema einfach transparent zu machen.
Das ist ja auch ein Vertrauensbruch, wenn man sozusagen auf einmal meldet sich am Telefon ein Praxisinteressent, weil in irgendeiner Praxisbörse Fotos abgelichtet sind, wo man sieht, wo die Praxis ist, und der Praxisinteressent findet das heraus und meldet sich direkt statt über die Börse. Na, also solche Dinge kommen ja vor. Und wenn ich dann als Mitarbeiter höre, da ruft ein Kaufinteressent an und ich habe das Thema noch nie gehört, dann ist das ja ein Vertrauensbruch, vor allem wenn ich da 20, 30 Jahre mit der Person gearbeitet habe.
Ja, also, ja, absolut. Natürlich, das darf nicht passieren. Aber wir hatten ja auch gerade angesprochen, auch ich begleite ja Existenzgründer und begleite auch Abgeber. Das läuft schon so, dass da keiner in der Praxis anruft. Also das, da ist tatsächlich auch, also von Seiten der Außenstehenden so viel Diskretion, dass von uns die Mitarbeiter mit Sicherheit nicht informiert werden und auch nicht von irgendeinem Existenzgründer. Da gucken wir halt, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Aber ja, natürlich, es ist eine Vertrauenssache, und ich denke, dass da der Unternehmer, der Arbeitgeber eben auch wirklich transparent schaffen sollte und das Vertrauen der Mitarbeiter soweit haben sollte, um eben das auch offen anzusprechen. Wenn ich jetzt einen Nachfolger gefunden habe oder um einen Nachfolger zu finden, haben Sie genau richtig gesagt, es gibt bestimmte Eckpfeiler, auf die man eben achten muss. Das geht natürlich mit dem Mietvertrag los. Das ist genau das, was Sie eben angesprochen haben. Warum ist das mit dem Mietvertrag so wichtig? Weil der Existenzgründer wird, ich sag mal, unter normalen Umständen zu einer Bank gehen. In aller Regel kommen ja die Existenzgründer auch zu uns und sagen, ich brauche eben Geld, um eine Praxis zu übernehmen. Und dann ist eine der Voraussetzungen eben auch, dass wir einen noch laufenden Mietvertrag über 5 Jahre mit Optionen der Verlängerung benötigen. Warum benötigen wir das? Weil natürlich der Existenzgründer ja sein Darlehen aufgrund der Basis der Arbeit in der Praxis bekommt. Und wenn er in den Praxisräumen nicht mehr praktizieren kann, dann kann er seine Leistung nicht mehr anbieten, den Versorgungsauftrag nicht mehr ausführen. Und aus dem Grunde ist das Thema Mietvertrag natürlich sehr, sehr wichtig. Dann hatten Sie jetzt gerade das Thema Barrierefreiheit etc. pp. Angesprochen. Im Berlin-Brandenburger Raum ist es aber auf jeden Fall so, dass wenn ich meine Praxis abgebe an einen, also es bleibt eine Praxis, dann habe ich Bestandsschutz. Und dann muss ich mich um das Thema wie behindertengerecht, sprich Barrierefreiheit, Brandschutz, um diese Themen nicht zu kümmern. Natürlich muss ich mit der Zeit mitgehen und es ist immer fraglich, ob es nicht zielführend ist, wenn ich mich da nochmal drehe. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich eine Neugründung einer Zahnarztpraxis irgendwo beginnen und
Muss ich aber nochmal ganz kurz eingreifen, weil das gilt natürlich nur, solange ich keine baulichen Veränderungen mache in der Praxis.
Genau.
Ne? Weil ich einen Bauantrag mache, weil ich eine Wand rausreiße, die tragend ist oder ähnliches, gilt das ja schon nicht mehr.
Ja, genau. Also vorausgesetzt, ich übergebe die Praxis so, wie sie jetzt ist und es bleibt eine Praxis und es wird weiter so auch weiter praktiziert. Dann muss ich auf diese Dinge nicht oder keine Rücksicht nehmen. Anders natürlich, wenn ich jetzt irgendwo ganz anders reingehe, dann muss ich eine Nutzungsänderung machen. Dann wird es ein bisschen kompliziert. Dann brauche ich das Bauamt. Das dauert lange, kostet viel Geld und ist nicht immer zielführend. Aber
jetzt haben Sie ja auch Nutzungsänderung gesagt. Mhm. Und manche Praxen sind ja gar nicht als Praxen eingetragen, ne? Also sondern sind in Wohnräumen und ehemaligen Wohnräumen untergebracht. Und da hat das Bauamt gar keine gewerbliche Nutzung eingetragen. Ne? Und das kann natürlich gut gehen mit dem Neuen, aber wenn der das auch so macht. Aber besser ist es natürlich, wenn die Nutzung als Praxisräumlichkeit auch eingetragen ist. Und es macht durchaus Sinn, wenn man sich sicher ist, dass man diese Formalität abarbeiten kann, dass man die als Praxisabgeber schon abgearbeitet hat und nicht den Praxisübernehmer machen lässt, weil es gibt halt auch Berater, die dann nicht so tief wie Sie reingehen, die dann einfach nur sehen, aha, das liegt nicht vor, komm, wir haben so viel Auswahl, bevor wir uns damit beschäftigen, gucken wir eine andere Praxis an.
Ja, nee, es ist schon zielführend, aber das gehört eben auch mit dazu, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen und da sage ich mal, auch den Weg schon mal zu ebnen für meinen Nachfolger. Ne? Zumal ich ja auch, ich sag mal, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, jetzt ist es ein Lebenswerk und ich möchte, dass dieses Lebenswerk eben auch weitergeführt wird. Und dann suche ich mir natürlich jemanden, der sich auch eignet dafür und dann möchte ich natürlich auch, dass das gut geht, weil ich glaube, kein Abgebender möchte hören, dass ein neuer Zahnarzt in der Praxis ist und die Praxis nicht gut weiterläuft. Das möchte, glaube ich, auch wirklich keiner.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann hätte ich 2 weitere Fragen für Sie. Und zwar, mich würde einmal interessieren, wie ist das aus Ihrer Erfahrung her, wenn wir über den Praxiswert sprechen? Ne? Also wie kann man den Praxiswert sozusagen ermitteln? Oder was ist so, was denkt der Abgeber, was eine Praxis wert ist? Was denkt ein Käufer, was er bereit ist, für die Übernahme zu bezahlen? Ja, wie hängt das zusammen? Und macht es Sinn, die Braut aufzuhübschen? Ja, also sprich, vor Abgabe nochmal irgendwie zu investieren. Ist das eher eine dumme Idee, eine gute Idee oder ist das irgendwas dazwischen? Also das würde mich noch so interessieren.
Ja. Genau, das ist das Thema. Wenn man also heute mit einem Abgeber spricht und sagt, er möchte die Praxis abgeben, wir suchen jemanden, dann kommt natürlich auch ganz schnell die Frage, man muss ja auch irgendwie angeben, was möchte man eigentlich für die Praxis haben? Und wenn man dann mit dem Abgeber ins Gespräch geht und die Frage stellt, was ist denn eigentlich deine Praxis wert? Dann wird man schon mit großen Augen angeschaut unter dem Motto, das weiß ich gar nicht so. Was glaubt man denn? Mit Glauben kommt man da, glaube ich, nicht weiter. Früher war es wirklich so, da hatte der Abgeber eine Vorstellung Das hat er dem Existenzgründer gesagt. Dann hat man per Handschlag das Ganze besiegelt und hat gesagt, okay, das ist so. Heute sind unsere Existenzgründer ein wenig kritischer und skeptischer und hinterfragen auch ganz viel. Aus dem Grunde möchten die eben auch alles ein bisschen belegt haben. Warum kostet die Praxis so viel? Wie setzt sich der Kaufpreis zusammen? Und die APO-Bank bietet an der Stelle eine Praxiswertanalyse an, die aufgrund des Generationswechsels momentan zu meinem Tagesgeschäft gehört. Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, hier ist eine frühzeitige Erstellung dieser Praxiswertanalyse extrem hilfreich, weil man vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch noch kleine Veränderungen in der Praxis vornehmen könnte, die, so nennen wir das eben, die Braut ein bisschen aufhübschen, um eben dann an der einen oder anderen Stelle einen höheren Kaufpreis erzielen zu können. Das nützt vielen etwas, weil einmal hat dann tatsächlich der Abgeber eine konkrete Vorstellung und kann auch, hatten wir gerade schon mal so in Börsen, die Praxis einstellen und hat eben auch einen Kaufpreis. Und auf der anderen Seite hat der Existenzgründer auch was in der Hand und sagt, okay, das ist der Kaufpreis, das kann ich mir hier anschauen und dann passt das auch.
Ja, wobei natürlich man sich da schon sicher sein muss, bevor man die Braut aufhübscht, dass man auch einen Käufer findet. Ne? Also es gibt ja in manchen Regionen manche Praxen, die wirklich überhaupt nicht abgebbar sind, egal wie toll die wären, ist da das Ausräumen und Leermachen die einzige Option, weil man eben in die Region keinen Nachfolger findet. Ja? Häufig im Osten leider so. Also wir kriegen das mit, wenn Kunden bei uns anrufen und unseren den Pflegevertrag mit uns kündigen und sagen, ja, vielen Dank für vielen Jahre super Support und Dankeschön, dass Sie immer da waren. Wir beenden unseren Vertrag mit einem traurigen Auge, weil wir machen unsere Praxis zu. Und dann frage ich immer nach, haben Sie keinen Nachfolger gefunden? Warum haben Sie keinen Nachfolger gefunden? Und können wir noch irgendwas tun? Und da kommt halt häufig, ja, wir haben da schon 3 Jahre gesucht und haben alles getan, haben Depots angesprochen, haben Praxisbörsen besucht, haben dies und das gemacht. Und da ist es natürlich dann doppelt ärgerlich, wenn man die Braut vorher hübsch gemacht hat. Und dann findet man keinen Käufer. Also ich glaube, der erste Schritt ist, man muss sich sicher sein, dass man einen, oder relativ sicher sein, dass man Praxiskäufer findet. Und dann, Sie haben es ganz gut formuliert, finde ich, muss man mit kleineren Investments größere Hebel bewegen. Ja, ja. Also es macht sicherlich keinen Sinn, neue Einheiten zu kaufen und alle alten Einheiten wegzumachen, obwohl die funktional funktionieren. Denn wenn ich hier eine neue Einheit drin habe, in dem Moment, wo ich sie den ersten Tag benutze, ist es auch eine gebrauchte Einheit. Und der Praxisübernehmer ist vielleicht einer ein Linkshänder und will das ganz anders haben oder ist einer, der arbeitet nur mit, keine Ahnung, mit Planmaker zusammen oder mit Cavo oder Sirona. Was anderes will der nicht, weil er das immer so gehabt hat. Dann schmeißt er dann auch noch neue Sachen raus und dafür ist er nicht bereit, natürlich das im Kaufpreis mit reinzunehmen. Während vielleicht man, wenn man sich einmal ins Wartezimmer setzt und guckt, wie kann ich das mit ein paar Pflanzen und mit einmal Drübertünchen und so wahrscheinlich mit wenig Geld wieder schick machen, so dass es nicht so altbacken ausschaut. Vielleicht ein paar IKEA-Stühle rein oder was auch immer anstelle von irgendwelchen 30 Jahre abgenutzten Geschichten. Ja, also ich glaube, das haben Sie damit gemeint, oder?
Genau, also man muss immer das Verhältnis sehen. Ne? Also wenn ich jetzt, Sie haben es genau gesagt, es lohnt sich jetzt nicht irgendwie nochmal ein Röntgengerät anzuschaffen oder eine neue Einheit. Aber in einmal Farbe tut manchmal ganz gut oder einfach so das äußere Erscheinungsbild. Was manchmal hilft, ist tatsächlich die Homepage nochmal aufzubereiten, um eben auch schon die Linie für die neuen Patienten vielleicht so ein bisschen mit aufzubauen. Das macht einen guten Eindruck und man wird mit der Praxis vielleicht auch noch ein bisschen bekannter, weil aus der Erfahrung wissen wir, dass abgebende Praxen eben auch, und das bitte ich nicht falsch zu verstehen, ein wenig heruntergefahren werden, weil man klar im Alter vielleicht ein bisschen kürzer treten möchte, je nachdem, wann man diesen Zeitpunkt gewählt hat. Somit empfiehlt es sich hin und wieder, entweder überhaupt eine Homepage einzurichten oder eben die vielleicht noch ein bisschen attraktiver zu machen. Und man kann überlegen, ob man das Thema Digitalisierung, je nachdem, wie frühzeitig man beginnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht das Thema Digitalisierung, ich sage nur Online-Terminvergabe noch einzurichten. Das sind so Themen, die einen jungen Existenzgründer eben, sage ich mal, ansprechen und vielleicht motivieren, die Praxis weiterzuführen.
Ja, ich glaube auch Themen wie zum Beispiel, welcher Faktor wird benutzt in der Praxis? Gibt es freie Vereinbarung schon? Hat man eine hohe Mehrkostenvereinbarungsquote? Es gibt ja manche Ärzte, die haben vor 20, 30 Jahren ihre Pferdchen alle ins Trockene gebracht und sind ja Ärzte und deswegen in der Regel sowieso sozial veranlagt, ne? Haben dann vielleicht gesagt, ach, ich habe es gar nicht notwendig, die Patienten sollen möglichst alles auf Kasse kriegen und wenig Zuzahlungen leisten. Wenn jetzt ein Praxisübernehmer kommt, der hat halt eben doch gerade wenn er einen ordentlichen Kaufpreis zahlen soll, doch einen gewissen Druck. Der hat seine Pferdchen eben noch nicht im Trocknen, der muss das erst in den nächsten Jahren schaffen. Und von daher werden, glaube ich, Praxen, die sagen, hey, wir haben hier bei uns schon etabliert, die Patienten sind gewohnt, eine Mehrkostenvereinbarung mit einem 3,5-fachen Satz oder drüber mit einer Honorarvereinbarung zu bezahlen. Das ist bei uns schon eingeführt, haben einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie genommen werden, weil man davon ausgeht als Praxisübernehmer, dass die Patienten, das Schwierigste ist, die Patienten von einem niedrigen Zuzahlungsstand zu einem höheren Zuzahlungsstand zu bringen, weil das bringt immer Diskussionen mit den Patienten. Und wenn das der Vorbehandler schon über die Jahre quasi eingeführt hat, dann ist das richtig Geld wert.
Ja. Absolut, ja. Ja, absolut. Das ist natürlich ein guter Indikator, aber natürlich nicht der bequemste, ne?
Aber der am kostenlosesten von einem Praxisinhaber umgesetzt werden kann, ja, weil er natürlich gar kein Invest außer das Gespräch mit dem Patienten investieren muss.
Absolut, was vielleicht nicht mal angenehm ist.
Genau wie Sie haben ja gesagt, es gibt mehr Praxisschließungen von Jahr zu Jahr, ne, und weniger Abgeber finden einen Übernehmer. Und ich kann sagen, ich glaube, die nächsten 3 Jahre war demografisch so, dass ein Drittel aller Zahnarztpraxen wegfallen. Mhm. Und wenn dem so ist, die Patienten fallen ja nicht weg, die bleiben ja weiter. Die verteilen sich auf die anderen Praxen. Und ich glaube, es gibt keine Zahnarztpraxis, die nicht schon jetzt genug zu tun hat. Ja, also jemand, der Däumchen dreht in der Praxis und auf Patienten wartet, kenne ich persönlich nicht. Ja, das heißt, wenn ich auf einmal statt, sagen wir mal, 1.000 Patienten, 2.000 Patienten habe oder 1.500 Patienten habe pro Monat, pro Quartal, pro was auch immer, einfach eine deutliche Steigerung habe, dann muss ich selektieren. Und dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit, indem ich eben die Bereitschaft dieser Patienten abteste und eben beim Erstgespräch sage, bei uns ist das so und so. Und wenn der Patient dann keine Lust hat, dann geht er woanders hin. Und wenn er aber sagt, ja, mir ist Zahn-Mund-Gesundheit echt wichtig und deswegen bin ich bereit, auch Zuzahlungen zu leisten und auch einen höheren Faktor zu bezahlen, dann habe ich ja eine Klientel, wo sich jeder Praxisübernehmer die Finger nachleckt. Und wo es mir vielleicht auch selber mehr Spaß macht, weil ich kann sagen, ich mache lieber eine hochwertige Brücke oder ein Implantat, als dass ich eine Modellgussprothese erstelle. Ja, ich glaube, der Patient hat auch mehr davon, wenn er feste zubeißen kann, als wenn er das eben nicht so gut kann. Ja. Natürlich soll man immer sozial bleiben und bei Patienten, die man über Jahre hat und wo man weiß, die haben kein Geld, dann muss man ja diese Geschichte nicht zur Anwendung bringen. Aber so in der Neupatientenaufnahme kann man das durchaus machen.
Ja, absolut. Ja,
da bin ich bei. Gerade wenn man 5 bis 7 Jahre jetzt Zeit hat, dann ist das alles eingeführt. Das Schöne ist, ein Nebeneffekt, der passiert ist, dass die Zahlen nach oben gehen. Die wirtschaftlichen Zahlen und dadurch auch die Praxis an Wert gewinnt. Nicht nur im Patientenstamm, sondern also dass der dann besser wird, sondern auch eben die Zahlen besser werden. Sie haben ja vorher angesprochen, manche wollen ein bisschen weniger arbeiten im Alter, was verständlich ist. Ja. Aber in der Regel, wenn man das macht, ohne dass man einen Ausgleich findet, wie zum Beispiel durch Faktorenerhöhung, bedeutet das ja, dass man weniger Umsätze macht. Und das bedeutet automatisch, nach egal welcher Berechnungsregel, die man ansetzt, dass die Praxis auch weniger wert ist. Das muss man sich klar sein. Also ich kenne Praxen, die gut gelaufen sind und die dann entschieden haben, ich mache mal den Montag oder den Freitag frei, weil ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Die haben dann natürlich laufen die Gehälter weiter, die Miete läuft weiter, die ganzen Fixkosten laufen weiter, aber die Umsätze von dem Tag sind auf einmal weg. Genau, und das schmälert ja 100% den Gewinn. Wäre es sinnvoller, vielleicht sich zu überlegen, wenn man 5 bis 7 Jahre Zeit hat, sich dann einen angestellten Zahnarzt zu suchen, weil von denen haben wir ja jetzt genug am Markt. Ja. Es sind ja die Übernehmer, die fehlen, nicht die angestellten Zahnärzte. Und denen dann den Montag oder den Freitag arbeiten zu lassen und vielleicht nur eine Stunde vorbeizugucken und die Arbeit zu kontrollieren oder so. Ja,
ja, es ist zumindest ein schöner Indikator, weniger zu tun, selber weniger zu tun, aber trotzdem die Umsätze und den Gewinn unterm Strich am Ende des Jahres gleich zu behalten. Ja,
ja, weil ich denke, die Bank wird immer die BWAs oder der Berater der letzten 5 Jahre mindestens haben wollen.
Nee, die BWAs und die Gewinnermittlung der letzten 3 Jahre.
Und wenn die natürlich dann nach unten zeigen, ist der Trend nach unten. Und eigentlich will der Praxisübernehmer, dass der Trend gleich stabil ist oder sogar nach oben geht und nicht, dass er nach unten geht.
Ja, ja, natürlich möchte man das. Aber da sind wir natürlich auch beratend an der Seite des Existenzgründers und können das auch erklären, dass eine abgebende Praxis immer die Tendenz hat, den Gewinn zu steigern. Warum? Das ist einfach so, dass man, wenn ich die Praxis eben wirklich jetzt lange Jahre habe und irgendwann gucke ich in meinen Ruhestand, dann fahre ich die Praxis in Anführungsstrichen ein wenig runter. Das heißt, ich werde mich nicht bemühen, unendlich viele neue Patienten mit an Bord zu nehmen. Ich werde wahrscheinlich nicht mir neue Konzepte überlegen, um neue Selbstzahlerleistungen oder das Prophylaxe-Konzept nochmal aufzubauen. Das tut man in aller Regel nicht und das können wir aber den Existenzgründern auch erklären. Und wenn jetzt so ein junger Mensch eben in die Praxis kommt, der will ja auch, der hat ja auch die Motivation, da Neuerungen mit zu beginnen und so weiter und so fort. Und das kann man auch gut erklären, dass eine Praxis im Grunde, wenn die übernommen wird, immer nochmal an Fahrt aufnimmt und gewinnt und man eben da dann auch noch mehr Umsätze generieren kann.
Ja, das verstehe ich schon. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das als Potenzial gesehen wird und nicht als gegeben.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass wenn ich als Praxisübernehmer 2, 3 Praxen zur Auswahl habe und ich eine Praxis dabei habe, wo der Trend nach oben zeigt und die anderen beiden zeigen nach unten, dann werde ich wahrscheinlich, wenn mich irgendwelche anderen Gründe gegen diese Praxis sprechen, eher zu dieser Praxis tendieren, weil die eben besser dasteht. Und ich glaube, das ist ganz natürlich. Ja. Neben den sachlichen Informationen, die man so bekommt, wie zum Beispiel, ja, da gibt es noch ein Potenzial und eigentlich ist das die bessere Lage und so weiter, ist es ja doch noch so, dass die Menschen, die es übernehmen, neben ihrer Beratung auch ihre eigenen Gedanken haben. Und die sind häufig mit Ängsten verbunden, ja, mit Existenzängsten und mit was passiert, wenn. Und wenn man die nehmen kann, durch eben eine Praxis, die schon einen positiven Trend auch hat, dann hat man ja eine weitere Hürde genommen, die nicht, glaube ich, unbeachtet bleiben darf. Ja, also wenn ich hier sowieso nur eine Praxis oder 2 zur Auswahl habe und beide zeigen nach unten, dann sehe ich das genau wie Sie. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das schon so, dass das ein wichtiger Tipp ist, dass man gegen Schluss in den letzten 3 Jahren, wenn es die 3 Jahre sind, eben auch dafür sorgen sollte, stabile Zahlen zu haben oder zu gucken nach oben. Und das kann man trotz weniger Arbeitszeit, also obwohl man Arbeitszeit reduziert, eben tun. Nicht nur durch Kostenreduktion auf der einen Stelle, sondern eben auch durch Einnahmenerhöhung. Und da ist das Thema freie Vereinbarung die einzige Lösung. Da mache ich regelmäßig zu Schulungen, regelmäßig Vorträge. Es gibt in Deutschland ungefähr 1% der Zahnarztpraxen, die das umsetzt. Und die Praxen, die machen sich ganz wenig Gedanken, glaube ich, über dass sie keinen Praxisnachfolger finden, weil sie eben besser sind als 99% der anderen. Und dadurch, dass man niemanden als Hilfe braucht, um das umzusetzen, man kann das selbst umsetzen in der Praxis, ist die einzige Person, die einem entgegensteht, gegen diese Schritte zu unternehmen, ist man selbst.
Ja.
Ja. Aber gut, wollen wir uns da nicht verrennen, das ist ja ein anderes Thema, Honorarvereinbarung. Von daher, vielen lieben Dank. Ich muss jetzt noch mal gucken, dass wir den Faden zurück zur Praxisabgabe finden in Bezug auf, wie finde ich denn einen Übernehmer? Weil wir hatten ja vorher gerade über den Praxiswert gesprochen, ja, dass der eine sagt, ich brauche noch so viel XY, damit das mein Lebensabend versüßt. Und der andere sagt, naja, unter dem verkaufe ich es nicht, dann arbeite ich lieber weiter. Ja, so habe ich es verstanden. Ist ja der allererste gar nicht, also nach dieser Praxisanalyse, Praxiswertanalyse, die ich dann bei der Apobank oder irgendwo vor durchgeführt habe, ist ja sich auf die Suche machen nach jemandem, der diesen Wert auch bezahlt oder vielleicht sogar drüber bezahlt.
Ja, genau. Das ist, dann nehmen wir den Ball wieder auf. Genau, wir haben uns jetzt damit abgefunden, wir haben den Praxiswert ermittelt. Wir wollen jetzt wirklich abgeben, dann muss ich den geeigneten Nachfolger finden. Wir empfehlen immer als allererstes im eigenen Netzwerk zu suchen, also Thema Familie, Thema Praxis, da haben wir darüber schon drüber gesprochen. Ich habe jemanden, einen Angestellten in meiner Praxis, vielleicht hat der Interesse, den spreche ich natürlich als erstes an. Unsere Zahnis sind alle sehr, sehr gut vernetzt, da kennt der eine oder der andere vielleicht auch jemanden, der eine Praxis sucht, dann würde ich natürlich auch da Kontakte knüpfen. In der Regel ist es aber leider so, dass man eben niemanden hat und dann muss ich mich umhören über diverse Börsen. Die Apobank hat da bereits seit ganz, ganz vielen Jahren eine Praxisbörse aufgebaut. Nicht ohne Stolz kann ich sagen, es ist die größte Praxisbörse. Warum? Wir suchen bundesweit. Wir haben natürlich ein Riesennetzwerk. Wir kennen unsere Kunden und aus dem Grunde sind da ganz, ganz viele Existenzgründer und ganz, ganz viele Abgeber drin. Und da kommt es dann natürlich auch sehr häufig und sehr gut zu diesen sogenannten Praxismatchings. Die Praxisbörse ist total anonym. Also es ist nicht so, dass es ein Katalog ist und man sagt, ich guck mal, wir hatten vorhin Spandau angesprochen, welche Praxis wird denn in Spandau gerade so abgegeben? Oder aber der Abgeber sagt, ich guck mal, wer will denn mal gerade? So ist es nicht, sondern die Daten liegen bei uns auf einem Server, da kann man nicht zugreifen, sondern die Existenzgründer und die Abgeber melden sich da jeweils ein, auch mit einer sogenannten Nutzungsvereinbarung, das hat datenschutzrechtliche Gründe natürlich. Und dann werden die Eckdaten eingegeben, also die Praxis in Spandau, Kaufpreis und ein paar Dinge, die man eben preisgeben möchte. Und der Existenzgründer meldet sich ein mit genau auch eben diesen Themen. Und dann gibt es ein Matching, was über Nacht stattfindet. Und man sagt, okay, hier greift ein Rädchen ins andere. Und dann kommt es zu diesen sogenannten automatischen Matchings. Und wenn ich die Kunden betreue, kann ich das noch ein bisschen forcieren. Man weiß es ja manchmal, diese Praxisbörsen laufen eben auch über Postleitzahlen. Und in Berlin dann ganz großes Thema. Manchmal ist die Postleitzahl passt dann nicht mehr von einer Straße zur anderen. Ich habe dann die Möglichkeit, aber manuell zu matchen und zu gucken. Es ist vielleicht so ein bisschen an der Grenze noch von dem einen Bezirk zum anderen. Und dann kann man das auch natürlich dem Kunden jeweils anbieten und da ins Gespräch gehen, sodass wir da wirklich viele, viele Möglichkeiten haben, auch zwei Zahnis zusammenzuführen.
Ja, super. Das hört sich spannend an. Und muss man dazu Apobank-Kunde sein und muss man dort irgendwie neben diesem Datenschutzvertrag auch noch irgendwelche andere Kosten mitrechnen, beziehungsweise Verträge unterzeichnen? Muss man zum Beispiel einen Beratervertrag unterzeichnen oder sowas? Oder wie läuft das bei Ihnen?
Also die Praxisbörse ist frei zugänglich. Das kann man über das Internet machen. Man kann aber auch über einen Berater sich einmelden lassen. Die Anmeldung in der Praxisbörse ist kostenfrei. Wenn es dann zum Matching kommt, dann fallen Kosten an, je nachdem, ob vielleicht der Kunde bei mir schon in der Beratung ist oder nicht. Und das ist unabhängig davon, ob es ein Apobank-Kunde ist oder nicht. Da kann man sich einfach auf unserer Homepage registrieren, auch als Nichtkunde oder aber auch, ich betreue ja zwar in erster Linie natürlich unsere Apobank-Kunden, aber auch Nichtkunden oder die vielleicht eines Tages mal Kunden werden, sodass das frei für jeden Zahnarzt ist, unabhängig jetzt von dem Konto bei der Apobank.
Ja, das ist ja super. Also dann halte ich mal fest, alle Niedergelassenen, egal ob jetzt schon Apobank-Kunde oder noch nicht, die vorhaben, in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben, aus der Praxis, muss ich besser sagen, ausscheiden möchten, so planen, ihre Praxis abzugeben, sollten sich rechtzeitig einen kompetenten Ansprechpartner suchen, sollten sich mit ihnen in Verbindung setzen und im Prinzip sich Gedanken machen, welche Potenziale in der Praxis vielleicht mit kleinen Hebeln noch große Wirkung haben und dass man eben beachtet, dass es doch relativ viel Vorlaufzeit gibt, damit man eine Praxis wirklich ordentlich überhaupt abgeben kann und dann am besten eben auch ordentlich abgeben kann. Und ich glaube, nur so gibt es genügend Spielraum, die Praxis attraktiver für Praxisübernehmer zu machen. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist
zusammengefasst so richtig hingekriegt.
Nee, das ist absolut richtig. Man muss sich eben wirklich frühzeitig Gedanken machen und dann auch sehr, sehr gerne auf uns zukommen. Wir unterstützen da bei allen Themen. Tatsächlich vom ersten Gedanken bis hin tatsächlich zur Abgabe und der Schlüsselübergabe. Ich kann da beiden Seiten, sowohl dem Abgeber als auch dem Existenzgründer, die sich ja irgendwie finden sollen, müssten oder sollten, nur den Tipp geben, es braucht halt für den Zahni den Mut, und um alle anderen Themen können wir uns dann sehr, sehr gerne kümmern.
Ja, super. Dann ganz herzlichen Dank. Jetzt sind wir dann im Prinzip auch am Ende unseres Podcasts. Wir haben drei Folgen zusammen aufgezeichnet und stellen die zur Verfügung. Das heißt, wer diese Folge hier hört und noch die anderen nicht gehört hat, sehr gerne noch anhören. Am besten in der richtigen Reihenfolge, dann hat man das. Ja, dann bedanke ich mich bei allen unseren Zuhörern und natürlich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Krüger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für das Gespräch, um unsere Zuhörer in die richtige Richtung zu lenken, die richtigen Impulse zu geben, und möchte Ihnen gerne nochmal das Schlusswort geben.
Ja, ich bedanke mich erstmal, Herr Dr. Eckner, für die Möglichkeit, dass wir auf Ihrer Plattform da auch was zu den wichtigen Themen wie Existenzgründung, Praxisoptimierung und Abgabe was sagen durften. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere uns zugehört hat und auf uns zukommt, wir ihn unterstützen können und dann eben auch für das sogenannte Ziel eben auch da sein dürfen und dann gemeinsam das Ziel verfolgen und in die richtigen Bahnen lenken können. Ja, wie gesagt, Sie brauchen den Mut dazu. Wir tun alles Weitere und ich freue mich, wenn ich von dem einen oder anderen dann was hören kann.
Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Wir verabschieden uns und freuen uns auf die nächsten Folgen, die dann auch wieder um das Thema Praxisübernahme, Abgabe und Neugründung gehen, würden dann mit einem weiteren Gast bei uns im Studio. Und ja, ich wünsche allen noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören. Tschüss.
Tschüss.